NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung: Gibt es eine Energielücke bis 2020? Wechsel in der Atompolitik unter Schwarz-Gelb. Die christlich-liberale Regierung in Berlin ist sich zumindest in einem wichtigen Punkt einig. Die Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke soll über das Jahr 2022 hinaus verlängert werden. Zwar sollen keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden, aber der unter Rot-Grün ausgehandelte Atomkonsens steht auf dem Prüfstand. Atomkraft gilt, so der neue Begriff, als Brückentechnologie. Die Koalition bekennt sich zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, will aber die Subventionen für diesen Bereich deutlich zurückfahren. Was bedeutet das für den Wirtschaftszweig der erneuerbaren Energien, der bisher immer als Zukunftsbranche angesehen wurde? Und wie wird sich der Energiemix bei uns verändern? Diesen und anderen Fragen geht die folgende Sendung von Axel Schröder nach.
Live aus Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier.
Der Unterschied, der besteht, ist: Müssen wir 2020 aussteigen oder können wir noch eine Zeit darüber hinaus Kernenergie haben? Ich sage Brückentechnologie, aber nur so lange, bis wir durch erneuerbare, rentable Energien wirklich auch den Umstieg schaffen.
Das ist alles der falsche Weg. Ich sage Ihnen, es muss beim Atomausstieg bleiben. Die große Mehrheit lehnt Atomenergie ab, aus, wie ich finde, richtigen Gründen.
Deutschland im September 2009. Der Bundestagswahlkampf in der heißen Phase. Kaum ein anderes Thema schafft dabei mehr Trennschärfe als die künftigen Energiekonzepte der politischen Wettbewerber.
Es macht keinen Sinn, dass wir in Deutschland aus den modernsten und sichersten Energietechniken der Welt aussteigen, um am Tag danach den Strom aus sehr viel unsicheren und dreckigeren Kraftwerken, vorzugsweise aus dem osteuropäischen Ausland, einzukaufen. Das ist gegen die Umwelt, nicht für die Umwelt, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Zwei Monate später steht der Koalitionsvertrag. CDU/CSU und FDP machen ernst mit ihren Wahlversprechen. Die Parteien bekennen sich zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, zu Strom aus Wind, Sonne und Wasser, aus Erdwärme und Biogas. Gefördert werden sollen auch die besonders effiziente Kraft-Wärme-Kopplung und die Gebäudesanierung, um Heizenergie zu sparen. Der Neubau von Atomkraftwerken bleibt verboten. Dafür sollen deutsche AKWs länger laufen als vorgesehen. Über das bisher festgelegte Jahr 2022 hinaus. Dabei, so die Sprachregelung, sei die Kernkraft nur eine Brückentechnologie. Außerdem sollen Teile des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Prüfstand. Dieses Gesetz, kurz EEG, ist das wichtigste Instrument beim Umbau der deutschen Energieversorgung. Es soll dem Strom aus regenerativen Quellen Vorfahrt im Netz einräumen und legt fest, wie hoch die Einspeisevergütungen für Wind- und Sonnenenergie, Wasser- und Biomassekraftwerke sind.
Die Zuständigkeiten für Deutschlands Energieversorgung sind auf mehrere Ressorts verteilt. Rainer Brüderle ist als Wirtschaftsminister für den Ausbau der erneuerbaren Energien zuständig. Umweltminister Norbert Röttgen kümmert sich um die Sicherheit der Atomkraftwerke und muss klären, wo der Müll aus den Meilern einmal lagern soll. Detaillierte Stellungnahmen zum Thema Kernkraft verweigern beide Ministerien. Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, bei der Jürgen Rüttgers für die CDU nicht nur die Macht im Ruhrpott, sondern auch die Mehrheit im Bundesrat verteidigen soll, werden viele Fragen unbeantwortet bleiben. Gilt die Laufzeitverlängerung für alle deutschen Atomkraftwerke? Um wie viele Jahre wird die Laufzeit verlängert? Und wie kann der Staat, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, einen Teil der erwarteten Milliardengewinne aus der Laufzeitverlängerung abschöpfen?
Michael Kauch hat für die FDP am Koalitionsverhandlungstisch gesessen.
Wir wollen das regenerative Zeitalter erreichen, aber wir glauben auch, dass im Blick auf eine stetige und kostengünstige Stromversorgung gerade für unsere Industrie es notwendig sein wird, auch für eine weitere Zeit als Brückentechnologie die Kernkraft zu nutzen.
Dabei, so der umweltpolitische Sprecher seiner Partei, gehe es vor allem darum, die Unternehmen nicht länger zu bevormunden.
Ob die dann entscheiden, wir lassen ein Kernkraftwerk länger laufen oder wir bauen ein hocheffizientes Kohlekraftwerk, das ist dann nicht Aufgabe des Staates, sondern das ist Aufgabe der Unternehmen.
Konkrete Zahlen zum Auslaufen der Brückentechnologie Atomkraft nennt Kauchs Kollege aus den Koalitionsverhandlungen Joachim Pfeiffer. Der Christdemokrat sieht die erneuerbaren Energien zwar auf dem Vormarsch, hält ein schnelles Auslaufen der Energieerzeugung durch Kernspaltung aber für unrealistisch.
Wir wissen heute nicht, wie schnell die alternativen Energien, das hängt ja von technologischen Entwicklungen ab, von Preisentwicklungen ab, wie schnell dieser Pfad beschritten werden kann. Wir haben heute, wie gesagt, 15%, 2020 wollen wir 30%. Wenn wir dieses Tempo beibehalten, dann ist es in der Tat realistisch, dass wir 2040, 2050, 50-60% oder noch mehr aus alternativen Energien dann bereitstellen können. Und dann wird das Ende der Brücke dann irgendwann auch erreicht sein.
Irgendwann, in 30 bis 40 Jahren, werden die 17 deutschen Atomkraftwerke zwischen 60 und 80 Jahre alt sein. Zum Vergleich, heute gilt eine Höchstbetriebsdauer von 32 Jahren. Erforderlich wären also umfangreiche Investitionen in die Sicherheit der Anlagen. Das sehen auch Kauch und Pfeiffer so. Doch Nachrüstungen dieser Art verfehlten ihr Ziel, kontert Thomas Breuer von Greenpeace Deutschland.
Man kann sicherlich an den Atomkraftwerken in Deutschland, die ja alle alt sind, kann man sicherlich immer wieder irgendwelche Veränderungen vornehmen. Aber die grundsätzlichen Probleme der einzelnen Kraftwerke, die kann man einfach nicht beheben. Kein Atomkraftwerk in Deutschland ist vor dem gezielten Absturz eines Jumbojets gefeit. Und das kann man auch baulich nicht verändern. Es gibt kein Atomkraftwerk in Deutschland und auch nicht auf der Welt, was auf einem technischen Stand ist, wo man sagen kann, hier ist ein Super-GAU ausgeschlossen.
Gibt der Umweltschützer zu bedenken. Sorgen bereiten ihm vor allem die beiden Kraftwerksblöcke Biblis A und B. Erbaut 1970 und 1972 gehören sie mit Philippsburg, Neckarwestheim und Isar 1 zu den ältesten Reaktoren der Republik. Die Liste der Störfälle ist lang. Eigentlich wäre, nach dem rot-grünen Ausstiegsbeschluss, im Sommer 2010 Schluss für Biblis. Und der Reaktor Neckarwestheim 1 hätte schon im vergangenen Sommer stillgelegt werden müssen. Aber der Betreiber, die Energie Baden-Württemberg, streckte die Wartungsintervalle und speiste weniger Strom ins Netz als möglich, rettete so den Meiler über die Bundestagswahl. Auch für diesen Reaktor könnte der schwarz-gelbe Paradigmenwechsel die Rettung bringen.
Die Opposition aus Grünen, SPD und Linkspartei geißelt die Laufzeitverlängerung als blanke Klientelpolitik. Die Mehrheit der Deutschen lehnt nach wie vor Atomkraft ab. Nachgefragt beim FDP-Mann Michael Kauch und dem Christdemokraten Joachim Pfeiffer taucht für die Laufzeitverlängerung ein altes Argument wieder auf. Ohne Kernkraft gingen im Industrieland Deutschland die Lichter aus. Es drohe eine Stromlücke, so Pfeiffer.
Es hat ja beispielsweise die Deutsche Energieagentur gerade dieser Tage nochmal bestätigt, dass wir sehenden Auges in eine Stromlücke laufen bis 2020, wenn wir nicht jetzt hier entsprechend handeln.
Tatsächlich erwähnt die Deutsche Energieagentur DENA in einer Studie vom März 2008 die Möglichkeit einer Energielücke. Dem widersprechen allerdings die Experten des Umweltbundesamtes. Und auch die Agentur hat sich kurze Zeit nach Veröffentlichung der Studie selbst korrigiert. Zitat:
Das Ergebnis des DENA-Gutachtens wird oft unter dem irreführenden Schlagwort Stromlücke diskutiert. Dabei geht es nicht darum, dass in Deutschland im Jahr 2020 die Lichter ausgehen, sondern dass zu Höchstlastzeiten in Deutschland nicht genügend effiziente und gesicherte Kraftwerksleistung zur Verfügung steht.
Das Fazit der DENA-Experten: In 10 Jahren wird es keine Stromlücke, sondern, falls die erneuerbaren Energien bis dahin nicht so stark wachsen wie vorhergesagt, allenfalls eine Effizienzlücke geben. Dann müssten alte, wenig effiziente Kohlekraftwerke zu Höchstlastzeiten, zum Beispiel in den Wintermonaten, einen Teil der Energieversorgung übernehmen. Auch andere Experten wie Dr. Felix Mattes vom Öko-Institut haben die Möglichkeit einer Stromlücke nach 2020 untersucht und kommen zum Ergebnis, nur wenn der Ausbau der alternativen Stromproduktion verzögert wird, könnte CO2-arme Energie knapp werden. Auf seriöse wissenschaftliche Weise lasse sich eine Energielücke aber nicht beweisen, erklärt Mattes.
Auch Hermann Scheer hält nichts vom Schreckgespenst Stromlücke. 1988 hat der SPD-Abgeordnete Eurosolar gegründet. Die Vereinigung organisiert Konferenzen zum Thema Sonnenenergie, leistet Lobbyarbeit in Berlin und Brüssel. Scheer ist amtierender Eurosolar-Präsident und einer der profiliertesten Verfechter der Energiewende. Scheer kennt das Argument der drohenden Stromlücke schon aus den 70er Jahren.
Bei jedem Atomkraftwerk, das damals verhindert wurde, etwa in Wiel, in Baden, hieß es, wenn das nicht gebaut wird, gehen die Lichter aus. Das Argument wäre ja nur dann richtig, wenn in der Zwischenzeit nichts anderes passiert. Aber es passiert ja etwas. Es passiert ja über die Erneuerbare Energiegesetzgebung, über das EEG, eine massive Aufwärtsentwicklung bei erneuerbaren Energien. Wir haben riesige Spielräume.
So Hermann Scheer. Tatsächlich erlebt die erneuerbare Energienbranche seit Inkrafttreten des EEG einen beispiellosen Aufstieg. Trugen Wind, Sonne und Wasserkraft im Jahr 2000 nur 4% zur Stromproduktion bei, hat sich ihr Anteil 2009 fast verfünffacht. Heute liefern die Erneuerbaren rund 19% des deutschen Stroms. Der größte Teil stammt aus Windkraftanlagen, aus Biomasse und Wasserkraftwerken. Nur magere 1,5% liefern die erst 4000 Gigawatt starken Photovoltaikanlagen.
Und trotzdem fließen die meisten Subventionen in die Solarenergie. Jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde Sonnenstrom wird nach den Fördersätzen des EEG mit 43 Cent vergütet. Allerdings sinkt die Förderung kontinuierlich, jedes Jahr um 9%. Damit wird den Produktivitätssteigerungen bei der Herstellung der Solarzellen Rechnung getragen. Die können immer günstiger in immer größeren Stückzahlen gebaut werden. Vor allem Module aus Asien gelangen seit Anfang 2009 auf den deutschen Markt. Deshalb müsse die Absenkung der Einspeisevergütung noch drastischer ausfallen als geplant, fordert Joachim Pfeiffer von der CDU.
Sogar die Opposition befürwortet eine Kappung der Überförderung, denn, so betonen der Eurosolar-Präsident Hermann Scheer und der energiepolitische Sprecher der Bündnisgrünen Hans-Josef Fell, das sei ja der Sinn des EEG. Es soll die Förderung der tatsächlich vorhandenen Produktivität anpassen und irgendwann ganz wegfallen. Hans-Josef Fell will aber nicht allein von den Kosten sprechen, die die EEG-Vergütungen im Laufe der Jahrzehnte verursachen, sondern verweist auf das Sparpotenzial der Erneuerbaren.
Im Jahre 2008 hatten wir Mehrkosten von etwa 3,2 Milliarden Euro durch das Erneuerbare Energiengesetz insgesamt, die auf den Strompreisen insgesamt lasteten. Denen standen aber schon entgegen durch erneuerbare Energien etwa 5 Milliarden Euro durch den Minderbezug des Einkaufes von Kohle, von Erdgas, von Erdöl und von Uran. Also die fossilen und atomaren Rohstoffe kosten ja etwas. Die vermeiden wir uns aber durch die Nutzung der erneuerbaren Energien, weil ja bekanntlich Wind und Sonne überhaupt keine Primärenergiekosten haben, sozusagen kostenlos sind.
Die nächste Novelle des EEG steht 2012 an. Dann, so der grünen Abgeordnete Fell, kann das Fördervolumen neu justiert werden. Im Koalitionsvertrag, erklärt Fell zufrieden, verpflichten sich CDU, CSU und FDP dazu, bei der EEG-Prüfung die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Solarbranche mit ihren mittlerweile 75.000 Beschäftigten nicht zu gefährden.
Dennoch kann ich die neue Koalition nur ermahnen, eben den Aspekt der Technologieführerschaft wirklich in den Blick zu nehmen und keinen Schaden an der Solarindustrie zu verursachen.
Der gleichen Meinung ist Carsten König, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft.
Wenn die Regierung es ernst meint, wenn sie feststellt, welch enorme wirtschaftliche Chance für ein Land der Ingenieure wie Deutschland daran hängt, dann können sich die Regierung eigentlich nur überbieten darin, hier voranzuschreiten und schneller zu sein, also Wettbewerbsvorteile auch gegenüber den USA und den Asiaten sich zu verschaffen, weil inzwischen ist ein Rennen ausgebrochen um die erneuerbaren Energien. Das sieht man, mit welcher Ernsthaftigkeit China beispielsweise, aber auch Obama, die Obama-Administration, auf dieses Thema setzt.
Der Bundesverband Solarwirtschaft vertritt die Interessen eines mittlerweile breiten Mittelstands. Firmen wie Schott Solar, BP Solar, Sharp Electronics, Solar World oder Kyocera haben innerhalb der letzten 5 Jahre Hightech-Fabriken für Solarmodule errichtet. Die Auftragsbücher sind voll, der Krise zum Trotz. Jährliches Wachstum 60%. Umsätze der Branche in 2008 rund 6,2 Milliarden Euro, auch dank der Fördersätze des EEG. Nur an das Energiepotenzial der Windparks kommen die in Deutschland installierten Photovoltaikanlagen auch auf lange Sicht nicht heran.
Die Solarenergie wird nach unseren Prognosen bis zum Jahr 2020 rund 7% am Stromverbrauch in Deutschland beitragen können. Die richtige Entwicklung der Solarstromtechnologie wird nach Erreichen der sogenannten Netzparität ausgelöst werden. Das ist der Zeitpunkt, wo Solarstrom vom eigenen Dach wirtschaftlicher ist als konventioneller Strom aus der Steckdose. Wir erwarten diesen Zeitpunkt für Deutschland ungefähr Mitte nächsten Jahrzehnts.
Nicht 7%, sondern ein Viertel des deutschen Strombedarfs wollen die Windmüller bereits 2020 decken. Hermann Albers, Bundesverband Windenergie.
Wir werden bis 2020 25% des deutschen Stromverbrauches aus Windenergie bereitstellen. Das ist dann deutlich mehr, als die Kernenergie heute insgesamt in Deutschland bereitstellt.
300.000 Menschen arbeiten heute in der Herstellung, Wartung, in Installationsbetrieben für Windkraftanlagen oder der Zulieferindustrie. 2020 sollen es 500.000 sein, so Albers Prognose. Anders als bei der Solarförderung will die neue Regierung die EEG-Sätze für die Einspeisung von Windenergie ins Netz unangetastet lassen. Joachim Pfeiffer.
Im Windbereich sieht es anders aus als beispielsweise im Bereich der Photovoltaik, Maschinen, Anlagenbau und andere Dinge mehr. Da ist die Wertschöpfung, die in Deutschland verbleibt, deutlich höher. Und wir reden ja dort auch über Vergütungsvolumina oder Vergütungssätze, die deutlich geringer sind. Während bei Photovoltaik 43 Cent je Kilowattstunde bezahlt werden, sind es ja im Wind Größenordnung von 9 Cent. Das sind ja nun wirklich große Unterschiede und die Verfügbarkeit von Wind ist deutlich höher, doppelt so hoch wie die von Photovoltaik.
Verbandschef Hermann Albers lobt weite Teile des Koalitionsvertrags. Das Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien und die Effizienzprogramme. Sorgen machen ihm die gleichzeitige Forderung nach weiteren Kohlekraftwerken und besonders der Ausstieg aus dem Ausstieg.
Wenn es eine Laufzeitverlängerung der Kernenergie gibt, remonopolisiert es nicht nur die Energiewirtschaft, weil hier den Monopolversorgern in der Energiewirtschaft Gewinne zugeschrieben werden, die den Wettbewerb erschweren werden. Und der Wettbewerbsgedanke war ja ein wichtiger Gedanke, nicht zuletzt für die FDP, aber auch für die Union. Deswegen sind wir darüber sehr erstaunt. Darüber hinaus wird es rein physikalisch das Problem geben, dass Atomstrom und erneuerbare Energienstrom im Netz keinen Platz haben werden. Das heißt, es wird Verdrängung geben. Es wird Streit geben um die Nutzung der Netze, denn der Netzausbau hinkt um mindestens 10 Jahre in Deutschland hinterher. Das sind die wesentlichen Gründe, die uns große Sorgen machen.
Der Umbau der deutschen Energiewirtschaft ist mit dem EEG und der Förderung regenerativer Energien allein nicht zu schaffen. Vielmehr muss sich die gesamte Energieinfrastruktur verändern. Das betonen auch die Koalitionäre in ihrem Vertrag. Ohne einen zügigen Netzausbau wird der Ausbau erneuerbarer Energien behindert, denn für Strom aus Atomkraftwerken und alternativen Quellen ist zu Stoßzeiten kein Platz. Das erklärt Sebastian Schröer. Er beschäftigt sich am Hamburger Weltwirtschaftsinstitut mit Energiepolitik und Wettbewerbsökonomie.
Technisch vertragen die sich überhaupt nicht. Kernkraftwerke sind dafür ausgelegt, permanent ohne große Unterbrechung in der Grundlast Strom zu erzeugen. Und erneuerbare Energien erzeugen genau dann Strom, wenn gerade sehr viel Wind weht. Technisch ist das sehr, sehr schwierig zumindest zu kombinieren. In Zukunft wird das natürlich durchaus ein Problem sein. Wenn der Windkraftanteil steigt, dann müsste man zwangsläufig entweder Windkraftwerke vom Netz nehmen oder aber Kohle- oder Atomkraftwerke vom Netz nehmen.
In der Vergangenheit, so berichtet Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie, wurden meist die Windräder abgeschaltet, ihre Rotorblätter in den Wind gedreht und gebremst. Der Vorrang für erneuerbare Energien, den das EEG vorschreibt, scheiterte bisher oft am Willen der 4 Strom- und Netzmonopolisten. Natürlich haben die großen 4 der Branche, die NBW, RWE, E.ON und Vattenfall, kein Interesse an großen Mengen Ökostrom in ihren Netzen. Schließlich drückt ein Überangebot an Strom auch den Preis. Zum Teil so stark, dass an der Strombörse negative Preise entstehen. Um den eigenen Atomstrom loszuwerden, mussten die Großkonzerne bereits mehrfach Geld zahlen. Nur so konnten sie Abnehmer für überschüssige Energie im Netz locken. Einen Ausweg bietet nur ein Ausbau der Netze. Sebastian Schröer vom HWWI.
Wir brauchen viel mehr Grenzübergangsstellen in andere Länder. Wir müssen einfach den geografischen Bereich, in dem man Strom nutzt, ausweiten. Das heißt, dass man zum Beispiel Windstrom in der Nordsee dann auch in Frankreich oder in den Benelux-Staaten nutzt oder auch in Polen oder in Skandinavien. Und andererseits, dass man aber den Wasserstrom zum Beispiel aus Skandinavien, aus Norwegen beispielsweise oder aus Schweden auch in Deutschland nutzen kann.
Neue Netze von Nord nach Süd und Ost nach West können, so Schröer, auch die Speicherproblematik lösen. Dann könne der nachts produzierte, aber kaum nachgefragte Strom in Pumpspeicherkraftwerke in Skandinavien oder der Alpenregion gelenkt werden. Tagsüber dienen diese Kraftwerke dann der Bereitstellung von Energiereserven. Und noch ein Problem wäre gelöst. Der im Norden produzierte Windstrom könnte in den energiehungrigen Süden der Republik geleitet werden. Bisher ist das nur auf Umwegen und mit Effizienzverlusten möglich.
So ein Netzausbau würde viele Milliarden Euro kosten. Und möglicherweise, so deutet es der Koalitionsvertrag an, könnte ausgerechnet eine Verlängerung der Laufzeiten für Atommeiler diese Milliarden bereitstellen. Zitat: Der wesentliche Teil der zusätzlich generierten Gewinne aus der Laufzeitverlängerung der Kernenergie soll von der öffentlichen Hand vereinnahmt werden. Mit diesen Einnahmen wollen wir auch eine zukunftsfähige und nachhaltige Energieversorgung und Nutzung fördern.
Mit der Ankündigung, die Zusatzgewinne aus der Laufzeitverlängerung teilweise abzuschöpfen, strebt die schwarz-gelbe Koalition gleich mehrere Ziele an. Erstens, Kapital für die Energiewende zusammenzubekommen. Zweitens, einer atomkritischen Öffentlichkeit auf diese Weise die Weiterführung der Atomkraft näher zu bringen. Im Sommer 2009 versuchten sich Ökonomen der Landesbank Baden-Württemberg an einer Prognose, wie viele Milliarden von den Atomstromern durch die Laufzeitverlängerung zusätzlich eingenommen werden und theoretisch vom Staat abgeschöpft werden könnten. Voraussetzung: In den für 2010 angesetzten Verhandlungen schafft es die Regierung, 65% der Zusatzgewinne durch die Laufzeitverlängerung einzustreichen. Bernhard Jägle von der Landesbank Baden-Württemberg.
Wir berechnen in unserem konservativen Szenario Zusatzgewinne bei einer 10-jährigen Laufzeitverlängerung von 44 Milliarden Euro, hochgerechnet für alle Betreiber deutscher Kernkraftwerke. Wenn sie das technische Potenzial ausschöpfen und um 25 Jahre verlängern, liegen wir bei unserem konservativen Szenario bei 119 Milliarden Euro. Und bei unserem progressiveren bei bis zu 233 Milliarden Euro.
Aber diese beeindruckenden Zahlen, schränkt Bernhard Jägle ein, bildeten nicht die Summe ab, die in die Energiewende fließen und, so das Langfristszenario von CDU, CSU und FDP, die Atomenergie einmal überflüssig machen könnten. In einem ersten Schritt müssten zunächst alle Investitionen der Betreiber in die Sicherheit der Reaktoren abgezogen werden, so Jägle. Zweitens würden erst ab dem Tag größere Beträge fließen, an dem ein Kernkraftwerk über die bisher geplante Abschaltung hinaus Strom liefert. Anders ausgedrückt, weil die meisten Reaktoren nach jetziger Planung erst nach 2015 vom Netz gehen sollen, fielen auch dann erst attraktive Einnahmen aus Zusatzgewinnen an. Noch einmal Bernhard Jägle von der Landesbank.
Bleiben nach unserer Rechnung in der ersten Legislaturperiode nur in Anführungsstrichen 1,2 Milliarden für den Staat übrig.
Das heißt, knapp 1,2 Milliarden Euro könnten bis 2013 maximal in einen Förderfonds für erneuerbare Energien fließen. Wenn sich die Politik mit einer 65%-Forderung durchsetzen kann. Und zugleich, so hofft Joachim Pfeiffer von der CDU, könnte am Ende durch die Laufzeitverlängerung auch der Strompreis sinken.
Große Skepsis gegenüber einem solchen Fonds äußert die Opposition im Bundestag.
Das ist eine ganz schlechte Idee. Wir brauchen keinen Fonds für erneuerbare Energien, wir brauchen verlässliche Ausbaugeschwindigkeiten und das geht mit Marktunterstützung. Und dazu ist nicht das Geld der Atomkonzerne notwendig. Ich frage mich sowieso, wo dieses Geld herkommen soll, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Atomkonzerne auf ihre gewohnten Renditen verzichten werden. Wenn sie nun aber die Einnahmen aus der Laufzeitverlängerung haben und zusätzliche Gelder in dieser Philosophie in einen Fonds übergeben, würden sie mit gleicher Rendite dann natürlich die Strompreise erhöhen. Letztendlich zahlt der Stromkunde dann diesen Fonds. Das ist letztendlich eigentlich Bestandsschutz der konventionellen Energieversorger,
argumentiert der Bündnisgrüne Hans-Josef Fell. Bestätigt wird seine Einschätzung vom Energieexperten der Baden-Württembergischen Landesbank, Bernhard Jägele.
Es ist schon so, dass die bestehenden Strukturen natürlich durch eine Laufzeitverlängerung weiter bestehen bleiben. Insofern, ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass die Politik das Ziel nicht aus den Augen verliert. Nur schade wäre es eben, wenn, sage ich mal, die Zusatzmittel nachher alle im Haushalt landen und diese Chance auch vertan würde, ein überzeugendes Gesamtkonzept darzustellen.
Der Schwenk in der deutschen Energiepolitik macht den Pionieren im Markt keine Sorgen. Sie setzen auch mit Laufzeitverlängerung ihre Konzepte um. Zum Beispiel der Ökostromanbieter Lichtblick. Mittlerweile verkauft das Unternehmen nicht nur erfolgreich Strom, sondern wird ihn in einer Kooperation mit VW ab 2010 auch selbst produzieren. Lichtblick plant kein Großkraftwerk, sondern will 100.000 intelligente, hocheffiziente und dezentrale Mini-Kraftwerke in die Heizungskeller von Interessenten einbauen. Herzstück der Anlagen ist ein kleiner VW-Motor mit Gasantrieb und einem Wirkungsgrad von über 90%. Der liefert nicht nur Wärme und Strom für die einzelnen Haushalte. Mit der Anlage können die Lichtblick-Kunden auch Geld verdienen. Computergesteuert sollen sie immer dann Strom ins Netz einspeisen, wenn die Vergütung dafür besonders hoch ausfällt. Zum Beispiel immer dann, wenn wenig Wind weht und so das Stromangebot im Netz sinkt. Gero Lücking, Vorstand Energiewirtschaft bei Lichtblick.
Jede Anlage hat 20 Kilowatt elektrische Leistung. Das heißt, wenn wir die 100.000 erreicht haben, dann haben wir das größte Gaskraftwerk in Deutschland gebaut mit einer Leistung von 2.000 Megawatt. Das entspricht der Leistung von zwei großen Atom- oder Kohlekraftwerken. Und damit bringen wir natürlich auch Wettbewerb in den Erzeugungsmarkt. Und das eben mit einem Konzept, was nicht gegen die Regenerativen arbeitet, sondern was die Regenerativen und diese fluktuierende Einspeisung eben sinnvoll ergänzt. Und genau das ist eine Lösung hin zum Umbau unseres Energiesystems.
Schwarmstrom nennt Lichtblick dieses Konzept, bei dem nicht nur die Haushalte mit Strom und Wärme versorgt werden, sondern auch Strom ins Netz gespeist und verkauft werden kann. Computergesteuert, sekundenschnell und dosiert in den Phasen, in denen Wind und Sonne die nachgefragte Energie nicht erzeugen. Gero Lücking.
Das ist letztendlich eine Frage, wie man diesen Strukturwandel, der in der Energiewirtschaft auch vonstatten geht, wie man den gestalten will. Will man da aktiv sozusagen zu beitragen und diesen Prozess, der kommt und der auch läuft und der auch nicht zu stoppen ist, will man den jetzt aktiv gestalten und beschleunigen? Oder will man sozusagen noch ganz viel Rücksicht auch auf die etablierte Energiewirtschaft nehmen und sagen, okay, dann kriegt ihr hier noch eine Laufzeitverlängerung, hier noch ein Kohlekraftwerk und so weiter und so fort.
Wie das Energiekonzept von CDU und FDP konkret aussehen wird, wird sich erst Mitte 2010 zeigen. Vielleicht vollbringt die Koalition dann das Kunststück im Namen der grünen Energierevolution, Gewinne der vier größten Energieversorger abzuschöpfen. Hätten SPD, Grüne und gar die Linke derartige Pläne vorgelegt, der Aufschrei der Marktliberalen wäre schrill und laut ausgefallen. Gleichzeitig wird die Laufzeitverlängerung die Marktmacht der großen vier Atomstromer stützen, den stets gepriesenen Wettbewerb behindern und einer längst etablierten Ökostromindustrie die Marktdurchdringung erschweren. Am Ende können die Koalitionäre dann behaupten, die Erneuerbaren wachsen einfach nicht schnell genug. Die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Energielücke bis 2020, Wechsel in der Atompolitik unter Schwarz-Gelb. Eine Sendung von Axel Schröder, Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.